Ja, Bernhard, jetzt haben wir ja im letzten Video einen Domain-Controller aufgesetzt. Der war ein bisschen einsam. Also haben wir jetzt in der Zwischenzeit einige Systeme hinzugefügt, damit wir auch ein bisschen was zu managen haben, ne?
Richtig, genau. Das heißt, was wir jetzt zeigen werden, ist Management von Remote-Servern mit dem Server-Manager. Und ich bin wieder auf meinem Domain-Controller und muss jetzt ja diesen Server-Manager erstmal mit den anderen Servern bekannt machen. Also sprich sagen, ich will die anderen managen. Und das kann ich tun, indem dass ich hier auf diese All-Servers-Liste gehe. Ich sage hier einen rechten Mausklick, sage Add Server. Momentan sehen wir, es ist nur unser DC da. Da sollen jetzt die anderen rein. Und ich klicke einfach mal Find Now.
Du durchsuchst also die AD, ne? Active Directory.
Genau.
Da sehen wir, wir waren schon ziemlich fleißig.
Ja, und wir nehmen jetzt mal nur die 2012er-Server damit rein. Also die DC ist schon mit drin. Da haben wir noch einen 2012er. Hier noch einen und da und da.
Okay. File nicht vergessen, genau.
File nicht vergessen, genau. Und dann auf OK. So, jetzt fängt er an, hier die zu kontaktieren. Und wenn Sie mal auf der linken Seite gucken, dann sehen Sie, da sind ein paar Sachen dazugekommen. Weil wir haben ja natürlich, oder wir haben auf den Servern schon ein bisschen was vorinstalliert. Auf einem ist, glaube ich, der Hyper-V drauf, auf dem anderen der IIS.
Naja, um genau zu sein, könntest du gucken, auf wem das installiert ist, oder?
Soll ich mal draufklicken?
Ja, klick mal.
Ich wähle mal den IIS aus, da haben wir nur einen.
Okay.
Und der Server-Manager hat quasi beim Kontaktieren erkannt, dass auf diesem IIS-Server, der in Frankfurt offensichtlich stehen soll,
IIS drauf ist. Wie sieht es bei Hyper-V aus?
Bei Hyper-V haben wir einen.
Haben wir auch einen.
Genau.
Okay.
Ja. So, jetzt kann ich natürlich ein paar Sachen machen. Und zwar lass mich mal hier nochmal unter die All-Servers-Liste vorgehen. Ja, wir sehen hier, wir kriegen hier noch ein paar Informationen mitgeliefert. Also was sind die IP-Adressen auf dem System? Wir sehen, den oberen beiden gibt es anscheinend ein paar mehrere IP-Adressen, Netzwerkkarten mit
IP-Adressen. Ne?
Genau. Jetzt könnte man sich fragen, okay, war es das jetzt schon mit den Informationen, die ich kriege? Nee, ich kriege noch ein paar dazu. Das heißt, wenn ich auf den Balken gehe, kann ich über den rechten Mausklick noch mir zusätzliche Informationen hinzunehmen. Weil es könnte ja immer mal interessant sein, welches Betriebssystem ist denn da überhaupt drauf?
Betriebssystem ist cool, ja.
Ja. Also, sehen wir schon mal hier.
Okay, wir sehen, der oberste ist ein Hyper-V-Server 2012.2.
Ja.
Das ist eine Core-Edition, wo nur Hyper-V mit dabei ist, sozusagen. Ein freies Produkt, da werden wir noch ein bisschen mehr drüber sprechen, aber den können wir mit managen offensichtlich. Genau. Ne?
Und was auch oftmals interessant ist, ich habe nicht nur immer physische Systeme, sondern auch virtuelle Systeme. Das heißt, ich kriege die Information auch, was ist jetzt eine virtuelle Maschine oder was ist jetzt eine physische Maschine. Jetzt siehst du hier.
Okay, Virtual sind offensichtlich virtuelle Maschinen.
Ja. Ich kann das auch mal suchen. Also wenn ich hier Wirt eingibt für Virtual, dann listet mir die Suche nur die virtuellen Maschinen auf. Ist eigentlich ganz praktisch, ja, weil dann weiß ich sofort, okay, was ist eine VM, was ist eine physische Maschine.
Kannst du auch eine physische suchen?
Ja, natürlich. Ich gebe hier mal physisch ein.
Okay.
Ja. Reicht schon mal aus. Type physical. Und ich kann das natürlich auch noch kombinieren. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte jetzt noch die haben, die
ja, Data Center zum Beispiel.
Data Center haben, ja. Dann tippe ich das einfach hier ein und kriege die Suche entsprechend aufgelistet. Also eigentlich eine ganz praktische Geschichte, wie ich finde.
Cool. Ja, da sind noch viel, viel mehr Sachen dabei. Mhm. Kann man ein bisschen mit rumspielen, aber
genau. Man kann das auch noch abspeichern. Wenn so eine Abfrage öfters mal vorkommt, kann man die hier hinterlegen.
Das heißt, du würdest jetzt da speichern, suche nach physischen Maschinen mit Data Center.
Genau, zum Beispiel.
Okay.
Ja. So, was könnte man jetzt hier noch machen? Ich wähle jetzt hier mal zwei Maschinen aus. Lass mich mal den File-Server nehmen und vielleicht noch den Web-Server dazu nehmen. Ja. Und es gibt noch ein paar Punkte, die man hier aufzeigen kann. Ich scroll mal ein bisschen nach unten und zwar die Event-Log-Einträge. Und zwar von den beiden Servern, die ich oben ausgewählt habe.
Ja, gut, du kannst nicht nur einen Server auswählen und siehst die Events, sondern du hast jetzt zwei ausgewählt und wir sehen die Events von beiden Servern.
Ja, ich kann hier auch wieder entsprechend filtern, so wie wir es gerade oben schon gesehen haben, mit einem Suchkürzel da eingeben. Und die Ergebnisse quasi so verfeinern nach den Einträgen, die ich haben möchte.
Die sind jetzt chronologisch sortiert, also Date and Time. Das heißt, wir sehen die letzten zuerst.
Ja, das wäre dann hier quasi letzter zuerst. Mhm.
Okay. Ja. Und da könntest du jetzt auch nach Fehlern zum Beispiel sortieren oder nach Warnungen. Es werden ja in den Events nur die Fehler und die Warnungen angezeigt, nicht alle Events.
Genau. Ich habe jetzt hier, hier die Errors oder die Warnings. Und ich könnte jetzt hier auch da an der Stelle dann nochmal suchen. Was wirst du? Wirst du Errors haben? Oder?
Mhm. Da ist auch gleich die Erklärung dann mit dazu.
Mhm.
Cool.
Genau. Ja, soweit, so gut.
Was gibt es noch weiteres?
Lass mich nochmal ein bisschen runterscrollen. Also es gibt die Services, kann ich aufrufen, die auf beiden Systemen laufen. Ja. Sind jetzt hier quasi die entsprechenden Dienste gestoppt oder sind sie gestartet? Je nach Namen oder nach Servernamen. Ja, ganz praktisch. Und ich kann die auch theoretisch hier direkt antriggern. Das heißt, wenn ich mir jetzt einen hier auswähle,
könntest du den starten?
Könnte ich den direkt hier drauf starten.
Okay.
Ja. Sollte ich natürlich auch stoppen können oder durchstarten können. Ganz praktisch. So, weiter unten. Best Practice Analyzer. Ja, wenn ich gucken möchte, ob die Konfiguration, also die Rolle, die ich auf dem System installiert habe, auch wirklich den Sicherheitsvorgaben entspricht, dann kann ich hier so einen BPA-Test laufen lassen. Und ich mache das mal kurz. Starte hier mal so einen BPA-Scan. Der wird natürlich jetzt die beiden Server favorisieren, die ich hier oben ausgewählt habe. Und ich mache das jetzt nur mal in meinem Fall für den Webserver, für den IIS. Schauen wir mal, ob der richtig konfiguriert ist.
Okay. Ich glaube, das dauert einen Moment hier, ne?
Mhm.
Okay, da sehe ich einen Error. Also mhm. Das scheint irgendwas nicht so richtig konfiguriert zu sein, oder?
Ja, wir sehen hier die Erklärung. Heißt, wir haben hier eine Basic Authentication aktiviert für den Webserver. Das ist ein Feature, damit ich einfach ein Passwort-Prompt kriege für eine Webseite, eine Authentifizierung machen kann. Das ist jetzt nicht die sicherste Authentifizierungsmethode, und deswegen sollte mir die nur in Verbindung mit einer verschlüsselten Verbindung verwenden, also nur mit HTTPS quasi.
Okay, das Passwort, was du da eingibst auf dieser Basic-Seite, das wird unverschlüsselt dann bei HTTP übermittelt, ne? Und damit das verschlüsselt wird, sollte man SSL dazu nehmen. Okay?
Richtig, genau.
Kannst du das jetzt irgendwie lösen?
Dazu müsste ich natürlich auf den IIS springen und die entsprechende Einstellung machen. Ja, das heißt, das ist jetzt hier nur ein Scan. Um das Problem zu beheben, müsste ich direkt auf den Webserver springen.
Okay. Das können wir, glaube ich, oben auch.
Ne? Der einfachste Weg wäre, ich gehe zurück hier, wähle meinen Server hier aus und sage, mach mir hier eine Remote Desktop Connection zu diesem Webserver zum Beispiel auf.
Mhm.
Ja, wenn ich so fit wäre, das Ganze mit PowerShell zu machen, kann ich das natürlich hier direkt über eine PowerShell-Session machen.
Okay.
Wollen wir jetzt nicht. Ja?
Ja.
Okay, was können wir noch machen? Weiter unten, vielleicht nach diesem BPA-Test, den ich hier schon ganz gut finde, haben wir hier noch den Bereich Performance. Das heißt, okay. Ich kann hier ja eigentlich nur zwei Werte mitnehmen. Ich kann die CPU-Usage abfragen und den verfügbaren Speicher auf dem System.
Mhm. Aber das läuft nicht automatisch, sondern das musst du auch einschalten.
Genau, ne? Da wird in 5-minütigen Abständen werden die Werte getriggert und es geht einfach nur darum, so eine Art Ablauf zu sehen, wie so eine Maschine innerhalb von 24 Stunden sich verhält. Ja? Das heißt, wir werden da die ersten Daten in 5 Minuten erst bekommen.
Cool, dafür hast du ja was, oder haben wir was vorbereitet. Mhm, du hast eine Maschine, da läuft das schon ein bisschen länger. Ne?
Ja, lass mich mal zu dieser wechseln. Das ist unser File-Server hier.
Ja, das unser Hyper-V-Server.
Genau, unser Hyper-V-Server, den haben wir noch nicht drauf installiert. Der heißt einfach nur momentan so, da werden wir noch ein bisschen
was machen. Da.
Ja. Okay, der ist online, also sprich, oder die Performance-Counter sind da online. Deswegen sehen wir hier den Eintrag. Und wenn ich jetzt hier mal runterscroll, dann sehen wir hier auch schon ein paar Daten mitbekommen. Also CPU-Usage dümpelt auf dem System so mehr oder weniger vor sich hin. Und Memory, das ist der verfügbare Speicher, der ist ziemlich weit oben. Das heißt, die Auslastung von dem System ist auch gering. Hier sehen wir mal einen kurzen Peak nach unten. Das heißt, irgendwas hat hier mal ein bisschen Speicher verbraten. Ja. Und dann fällt noch was auf.
Das ist so eine rote Linie oder ein roter Bereich. Mhm, ja, oben ist ein roter Bereich.
Ja. Das heißt, ich kann mir Warnungen schicken oder aufzeichnen lassen, wann hier bestimmte Schwellenwerte über- oder unterschritten sind. Ja, also im Falle von CPU-Usage ist der Schwellenwert bei 85%. Das heißt, ab da, wenn die Performance quasi über diesen Bereich rausgeht, dann kriege ich hier Warnungen mitgeschnitten.
Mhm.
Wollen wir es mal konfigurieren?
Ja.
Okay, also es geht hier unter All oder unter Tasks, Configure Performance Alerts. Und das wären jetzt hier die Einstellungen. Ja.
Gut, ich denke, wir werden den Memory ein bisschen anpassen, weil die 2 MB ist ein bisschen wenig für ein System.
Also eine Maschine, die bloß mehr 2 MB übrig hat, glaube ich, die fühlt sich sowieso nicht mehr gut an.
Ja.
Ich mache jetzt mal hier 3 Gig. Ja, ab dann soll es, sage ich jetzt mal, kritisch werden.
Okay,
ja.
Speichere das mal.
Und ich speichere das mal. So, das heißt, wir haben, der rote Bereich ist jetzt ein bisschen größer geworden, das heißt, ja.
Und wir haben schon einen Treffer in den roten Bereich.
Ja, ne? Siehst du hier zum ersten Mal aufgetreten um die Uhrzeit. Und wir können das ja
nochmal simulieren.
Wir simulieren es nochmal.
Genau.
So, da wir jetzt das gerade gemacht haben, drücke ich hier oben einfach mal auf einen Refresh.
Ja, also wir haben jetzt in dem MUC dafür gesorgt, dass 29 GB Memory belegt werden. Mhm. Und
ja.
Normalerweise wird ja alle 5 Minuten nur so ein Wert ja. abgefragt, ne?
Das kann jetzt ein Sekündchen dauern. Ich mache nochmal einen Refresh, vielleicht kriegt das ja schon. Ah ja,
sieht. Da sieht man es.
Ja, genau. Also das heißt, hier unten sehen wir schon einen Eintrag. Ja, dass man hier, oder zumindest kann man es ein bisschen nachverfolgen, dass hier schon bald nach unten gegangen ist.
Und wir sehen auch jetzt unten, wir haben ein Alert. Und zwar jetzt von 20.18 Uhr.
Genau.
Der letzte. Okay.
Ja.
Eine ziemlich gute Sache, wenn man so ein bisschen den freien Speicher im Auge behalten möchte und die CPU. Und was ich auch interessant finde, oben bei CPU-Usage sehen wir, dass unsere CPU sich so im Bereich 0-19% über die letzten 24 Stunden bewegt hat. Also ich glaube, man kann auch diesen Bereich noch korrigieren, ob er jetzt nur 24 Stunden anzeigt oder mehr. Ja. Das wäre jetzt dieser Tag, den man da sieht, ne?
Genau.
Okay. Das heißt, man könnte auch zum Beispiel einen Monat oder eine Woche kann man eintragen. Ja,
genau.
Jo, okay, cool.
Soweit dazu. Und jetzt machen wir noch was anderes. Jetzt gehen wir nochmal in die Dashboard-Ansicht zurück.
Genau. Unsere, wie sagt man, KPI-Ansicht, also wo wir nur grün oder rot sehen. Sieht noch gut aus, alles grün. Sieht
noch gut aus, ja. Das heißt, hier sehen wir schon für unsere Gruppe von den Webservern.
Da stimmt was nicht, ne?
Also für jede Gruppe auf der linken Seite gibt es eine entsprechende Kachel. Hier mit der Zahl wird angedeutet, wie viele Server das sind, die da einen Webserver installiert haben.
Das ist einer?
In unserem Fall einer.
Ja, und
wir sehen hier Best Practice Analyzer, haben wir ja drüber laufen lassen. Da war was rot, ja. Das müsste man noch beheben. Und unter Services gibt es anscheinend auch ein Problem, dass wir mal reingucken. Ich drücke hier mal drauf. Okay.
Ups.
Der Webservice ist nicht gestartet. Haben wir natürlich konstruiert.
Ja, das muss man jetzt so viel sagen. Der ist schon so stabil, dass der normalerweise läuft. Aber wir haben den mal angehalten, um das zu zeigen.
Ja.
Du kannst jetzt von hier den Service einfach starten und den Fehler beheben. Auch ziemlich cool.
Ja.
Remote. Ja, ohne dass wir uns auf dem System aufwählen müssen.
So, genau. Und da sieht er auch, zumindest der Eintrag unter den Service ist jetzt hier verschwunden.
Der BPA war nicht so einfach. Dazu müssten wir die Basic Authentication umstellen auf SSL-Verschlüsselung. Ne?
Genau, richtig. Wir müssen die Webseite mit HTTPS absichern. Ja, was hier vielleicht auch noch ins Bild fällt, ist der Bereich Performance hier. Wir hatten ja vorhin eben gerade noch diesen Schwellenwert definiert.
Genau.
Ja. Und deswegen bringt er hier diesen Alert Count. Das heißt, das Memory hat jetzt insgesamt 24 dieser Alerts schon ausgelöst. Das heißt, wenn ich jetzt den Speicher wieder freigeben würde, dann wird es auch bei diesen 24 Alerts dann bleiben irgendwie.
Ja, so, das ist jetzt schon ziemlich cool. Wir haben bei All Servers, hast du ja die 5 Systeme. Jetzt kann ich mir natürlich vorstellen, dass ich da mehr habe. Also wir haben jetzt unser Setup, ist noch überschaubar mit einigen Systemen.
Ja.
Stell mal vor, wir haben da 50. Da wäre es doch vielleicht auch ganz nett, wenn wir uns eigene Gruppen machen können, oder?
Ja, also sprich, die Liste hier, die ist ja jetzt automatisch entstanden. Ja, wir können hier uns eigene Gruppen hinzufügen. Deswegen gehe ich mal zurück auf das Dashboard, sage hier Create Server Group. Und ich könnte jetzt so eine Gruppe erstellen, basierend auf einer bestimmten Lokation. Also ihr könnt sagen,
München alle, zum Beispiel.
Alle Server, die in
oder Hallenberg,
Hallenberg sind, die wollen wir jetzt hier mit aufnehmen. Ich filter die mal nach HLB, weil
HLB, ja.
Weil so haben wir die Server auch entsprechend benannt. Also hier 1, 2, die nehme ich jetzt damit rein. Und die sind jetzt in dieser Gruppe, Hallenberg, tauchen die jetzt auf. Und die kriegen auch eine eigene Kachel. Ja?
Okay. Das sehen wir hier. Ups, da ist irgendwas nicht in Ordnung.
Bei einem stimmt was nicht. Oder ein Service, also es sind 2 Server, sieht man hier oben. Und irgendwo haben wir ein Dienstproblem. Ja, Shell Hardware Detection, komm.
Den lassen wir. Löst das mal eben.
Den schaut
mach das mal grün.
Mach das mal gut. Ja.
Okay, also das heißt, wir können uns auch eigene Gruppen definieren, die so aussehen, wie wir das wollen. Die können geordnet sein, zum Beispiel nach Lokation, weil nach Services, die installiert sind, Hyper-V oder so, fasst er ja selber zusammen, können wir beliebig noch aufbauen.
Genau. Gut. Oder Verwendungszweck wäre auch noch vielleicht Produktion, Test, Stage oder was weiß ich.
Das ist jetzt ja ziemlich cool, wenn man Windows Server 2012 R2 Systeme hat. Da kann man ziemlich viel machen. Jetzt drängt sich natürlich so ein bisschen die Frage auf, geht das auch mit älteren Systemen?
Ja, das haben wir schon gedacht, dass du das fragst. Und in der Tat, es geht. Da haben wir zu mal was vorbereitet. Also lass uns das mal durchspielen. Unter der All-Server-Liste nehmen wir jetzt noch zwei Server hinzu.
Ja, und zwar, da gibt es ein 2008 R2, das ist vor 2012.
Da haben wir einen File-Server im Angebot.
Ja. Und was willst du noch dazu nehmen?
Sollen wir den noch dazu nehmen, den 2003er?
Ja gut, der ist noch im Support, also nimm dazu.
Wir machen es jetzt einfach mal. Es geht. Setzt natürlich ein paar Dinge voraus und ich werde den roten Balken da an der Stelle jetzt erstmal nicht los, weil er ein paar Dinge mit diesem alten Legacy 2003 Server eben nicht machen kann. Ich suche mal danach. Ja, das sieht man hier. Er ist zwar online, hat aber nur einen limitierten Datensatz. Ich kann auch nicht alle funktionalen Funktionen damit machen. Ja, deswegen meckert er hier ein bisschen.
Also 2003 ist überschaubar, was man damit machen kann. Man kann so ein paar Sachen abfragen, man kann so ein paar Sachen starten, aber das war's. Ja. Und du musstest auch einiges vorbereiten, damit das überhaupt geht. Das geht also nicht out of the box.
Richtig. Also der braucht zum einen schon mal, ist gut, wenn er das .NET Framework 2.0, Service Pack 2 hat, dann die PowerShell 2.0 eben mit den Windows Remote Management Features. Und dann muss man noch diese Remote-Verwaltung muss man explizit noch einschalten. Ja. Dasselbe gilt auch, oder ähnliches gilt auch für den 2008 R2er.
Ja. Zeig dir nochmal.
Ja, bei dem wird jetzt gerade ein bisschen mehr dann angezeigt. Also das heißt, er sagt, er ist nicht so limitiert. Bei dem habe ich jetzt keine Performance-Counter mit dran. Also bei dem kann ich ein paar Sachen mehr machen.
Man hat auch gleich gesehen, die Events werden zum Beispiel ausgelesen unten. Das war beim 2003er jetzt nicht der Fall. Ne?
Ja, und bei dem, wie gesagt, der braucht auch das Windows Management Framework und ich muss die Remote-Verwaltung erlauben. Also mit WinRM Quick Config kann ich die Remote-Verwaltung erlauben. Und da muss ich noch explizit noch ein paar Firewall-Regeln aufmachen, damit ich
Remote managen kann.
Remote managen kann, richtig.
Okay.
Genau. Vielleicht sonst noch zu erwähnen. Client-Betriebssysteme gehen damit nicht. Ja, das zeigt er auch dann an. Ich kann sie zwar hineinfügen, aber...
Wir haben auch ein Windows 8.1 mit dabei. Vielleicht fügst du das mal kurz dazu.
Ja, willst du das sehen?
Okay. Ja, ich will es sehen.
Head Server. Ich meine, heißt auch Server Manager.
Server Manager, genau.
Aber er spuckt zumindest noch eine Fehlermeldung aus. Also.
Refresh failed.
Ja.
Du musst den 2008er Filter wegnehmen.
Ich nehme den 2008er Filter nämlich nochmal mit raus. Weg hier damit. Und hier oben... Cannot manage a client-based operating system.
Okay, also zumindest sieht man eine Meldung, dass es nicht kann.
Genau, das sieht man dann, kriegt man den Hinweis, kriegt man dann auch noch weiter oben hier.
Also Quintessenz 2008 R2, ja. Auch, wir haben auch einiges gesehen, was man da wirklich machen kann. 2003, sehr, sehr, sehr überschaubar, würde ich sagen, oder?
Okay. Ja, deswegen nehme ich den auch wieder raus für den weiteren Verlauf. So, wo ist er?
Wo ist er denn? Ganz unten, suchen Print. Das ist unser Print-Server.
Einfach mal, ja, genau. Super. Und schmeißen wir den raus. So, was machen wir im nächsten Video?
Ja, da werden wir ein bisschen was mit dem Server-Manager konfigurieren. Wir werden Software installieren, remote natürlich. Wir werden auch so ein Feature uns anschauen wie die Teaming-Funktion, die seit Windows Server 2012 im Microsoft-Betriebssystem eingebaut ist. Und da werden wir dann ja auch Teaming remote auf dem anderen System konfigurieren.
Okay.
Dann bis nachher.